bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin der Gesetzestext, den du bei der Klausur nicht verwenden darfst. Ich bin die Klausel, die sittenwidrig ist. Ich bin Darkwing Duck.
Ich bin der Radiergummi, der die Rechtschreibfehler des Verbrechens ausradiert. Ich bin der Spinat, der zwischen deinen Zähnen hängen bleibt. Er ist der geheimste Geheimgemüsegärtner, der superlativste Superheld, der dunkelste, der Dunkelbundler und die vielversprechendste Vaterfigur für Vollnostalgiker wie die lawliebenden Lawbusters. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Lawbusters. Spoiler Alert, Staffel 3, Folge 3, Darkwing Duck.
Dark Knight Returns.
Und bei uns sind wieder, wir sind heute mit Alliterationen gesegnet. Michael, Maximilian machen Radio.
Medien.
Machen Medien.
Irgendwas mit Medien.
Irgendwas mit Medien. Ja, liebe Lawlovers, lasst uns laut lallen langs lieblicher Lieder, liederlicher Lacher und lustvoller Lieblingsmomente, wenn es diesmal um den Schatten, der die Nacht durchflattert, geht. Applaus für Darkwing Duck und schnuppert Gas, Bösewichte. Nur 91 Folgen hat es während zweier Jahre gegeben, 91 und 1992. Diese beiden Jahre haben ausgereicht, um ihn in den Kultstatus zu heben und dort einzuzementieren, weshalb wir heute Darkwing Duck zelebrieren und ziemlich zugkräftig zusammenfassen, was in unseren Zausehirnen zurückgeblieben ist. Nebst wir recht ruhig und rund richtig stellen, was ringsherum rechtlich reinhaut. Jetzt habe ich einige Alliterationen rausgehaut. Darkwing Duck, wir werden uns auf den Schatten, der die Nacht durchflattert, konzentrieren, aber nicht auf eine einzelne Folge dieser zweier Staffeln, sondern auf alles, sozusagen. Auf den Darkwing als Superheld der ersten Stunde. Er ist Vater, er hat einen Sidekick und am wichtigsten ist es, er hat Erzfeinde, Superschurken, die ihm und seinen Liebsten das Leben schwer machen. Er ist, so heißt er nämlich in Wirklichkeit, Drake Mallard.
Oder auf Deutsch
Eddie Apple. Ich finde, Drake Mallard ist ein Name, der sich nahtlos in die Superhelden-Deluxe-Denominationen einreiht, wie Bruce Banner, Clark Kent, Bruce Wayne, Wade Winston Wilson, Drake Mallard. Das passt, oder?
Grundsätzlich?
Ja. Gehen wir mal kurz ein bisschen zu den Namen. Ich finde es immer so spannend, wenn du sagst, auf Englisch heißt er Darkwing Duck, zwar mit seinem Pseudonym auch Darkwing Duck, aber sein bürgerlicher Name ist Drake Mallard, auf Deutsch heißt er Eddie Erpel. Und diese Übersetzungen finde ich ja meistens schon sehr lustig, weil es gibt die Panzerknacker, die sind zwar kein Feind oder unmittelbar Teil des Universums vom Darkwing Duck, aber schon auch irgendwie Teil dieser ganzen, dieses Expanded Universes sozusagen.
Ja, da muss ich einhaken. Es ist nämlich ganz interessant, um ein bisschen Disney-Kanon sozusagen zu wälzen.
Established Kanon.
Nämlich, was wo dazugehört.
Ja.
Das Lustige ist nämlich das, dass es sozusagen den Bugs und Don Rosa Kanon gibt. Das sind diese sehr alten, sehr epischen Geschichten, die man stellenweise aus den Mickey Mouse Hefteln kennt, auf mehrere Fortsetzungsgeschichten. Dann gibt's dieses quasi italienische Universum, wo nämlich auch der Phantomias herkommt, also das super alter Ego vom Donald Duck.
Donald Duck.
Das ist nämlich der Paperinik heißt auf Italienisch. Und das ist eine Ableitung von Diabolik, das ist ein Superheld. Also ein so eine Art Superheld, Superschurke mehr, weil der Phantomias ist am Anfang auch eher ein bisschen mehr auf der nicht so klar rechtlichen Seite.
Ja, sagen wir, also wie der Zorro so ein bisschen,
oder? Ja, ist wie der Zorro, ganz genau. Da gibt es eben in Diabolik und in Paperinik und auf Italienisch heißt nämlich der Donald Duck Paperino.
Paperino.
Paperino und Mickey Mouse heißt Topolino.
Topolino.
Topolino, ja. Und auf jeden Fall, also, da gibt's ja diese italienischen Kanon, mehr oder weniger. Das ist übrigens das, was wir in die lustigen Taschenbücher meistens lesen. Mhm. Also, wenn man sich die lustigen Taschenbücher anschaut, dann hat man bei den Autoren und bei den Zeichnern meistens italienische Namen. Das kommt von dort und hat dann gewisse Eigenheiten. Und dann gibt's quasi dieses Expanded Universe oder diesen eigenen Kanon. Das ist so der DuckTales-Kanon, also wo der Donald Duck eigentlich nicht vorkommt, was sehr auf dem Scrooge McDuck, also auf dem Onkel Dagobert und seinen Neffen bezogen ist, wo es die Figur vom Launchpad McQuack.
Genau, der ist auch dabei bei meiner Aufzählung.
Oder Quack gibt.
Ja.
Und oder zum Beispiel auch der Gizmo Duck, also der
Daniel Düsentrieb.
Ist der Screw Loose, glaube ich, heißt der.
Ah ja, der Screw Loose, ja.
Der Gizmo Duck ist nämlich die Krachbummente.
Ah ja, die Krachbummente, ja, ja, genau.
Der wird nämlich dann eher in einer neuen Staffel von die DuckTales einmal eingeführt, als der Fenton irgendwas, der Buchhalter vom Dagobert
ist. Ja, genau, deswegen, in meinem Kopf sind die sehr ähnlich, die beiden.
Und es ist ja so, dass das DuckTales-Universum, die Erweiterung vom DuckTales-Universum ist quasi mit St. Canard oder St. Erpelsburg, ist eben Darkwing Duck. Also der Darkwing Duck spielt eigentlich im DuckTales-Universum und die Verbindungen sind eben der Gizmo Duck und der Launchpad.
Und der Launchpad McQuack. Und sehr spannend ist, ich habe mich da nicht so gut ausgekannt wie du jetzt oder wie man sie auskennen kann, sozusagen.
Als Kind oder damals, wie das gelaufen ist, war es neben DuckTales eine meiner absoluten Lieblingsserien. Also Darkwing Duck ist einfach, das hat alles gehabt. Und ich gesagt, also DuckTales war irgendwie so klassisch Indiana Jones-mäßiges Abenteuer, aber Darkwing Duck hat so mein Batman.
Genau, das ist diese Mischung.
Befriedigt, ja, genau. Sozusagen.
Er ja, ist ja genau der mit dem alten Ego und der sich quasi an die Seite des Rechts stellt, aber nur dann, wenn es passt für ihn.
Und er heißt ja wirklich The Darkest Night auf Englisch, also statt Darkest Night. Ja.
Wenn ich da jetzt kurz eingrätschen darf, also ich habe nicht so fundierte Rechtskenntnisse oder Hintergrundkenntnisse über das Ganze. Heißt das, dass das lustige Taschenbuch eigentlich ja dann nur ein europäisches Thema ist?
Ich glaube tatsächlich schon. Also ich glaube, dass diese Veröffentlichungen so lustige Taschenbücher in Amerika gar nicht gibt. Ja. Es ist nämlich interessant, weil es gibt gewisse Figuren, die zum Beispiel jetzt in Amerika total populär sind, die bei uns de facto unbekannt sind und anderweitig. Also zum Beispiel gibt es ein lustiges Taschenbuch, das waren glaube ich die Ultrahelden. Das ist so quasi Justice League. Ohne Darkwing Duck leider, aber Justice League mit Phantomias und der Phantomime und dem Supergoff und so weiter. Und da kommen auch Bösewichte vor, die es, glaube ich, nur im südamerikanischen Raum gibt. Also zum Beispiel die Gundel Gaukelei ist auch so ein Thema. Die kommt aber vom Karl Barks. Und das ist ja, im Original ist das die Magica the Spell. So, weil ich glaube zum Beispiel die Figur zum Beispiel der Dorette Duck, der Oma Duck, die ist ja im Barks Kanon und im Don Rosa Kanon ist ja die nicht die Schwester vom Dagobert, sondern ist es die Mutter von Mutter von Donald.
Es hat diese lustigen Taschenbücher tatsächlich nur in Europa gegeben.
Ja.
Jedes Land hat seine eigene Version gehabt, von Dänemark über Frankreich.
Und
Deutschland
und halt
Österreich.
Und würde man jetzt in meinem Büro sein und würde man diesen einen teilverglasten Kasten aufmachen, so würde man dort alle Phantomias-bezogenen lustigen Taschenbücher sowie Phantomias-Comics, die es einmal kurz bei IHAPA gegeben hat, finden, die übrigens in Schweden nach wie vor noch aufgelegt werden.
Und
in Italienisch. Das
Kalle Ankas.
Ja, der Kalle Ankas ist der Donald Duck und auf Schwedisch heißt nämlich der Phantomias Stahlkalle. Auf Englisch heißt er Avenger Duck.
Es gibt also sehr viele Anspielungen. Davon lebt ja eigentlich der Darkwing Duck auch sehr stark und die DuckTales sowieso. Das ist diese ganze, sehr viele Anspielungen auf das, was entweder im echten Leben gibt oder so in erfundenen Orten. Zum Beispiel gibt es ja diese Organisation, wo der Darkwing Duck Teil davon ist.
Shush.
Das ist ja das Shield also Marvel's Shield. Und es gibt das böse Gegenstück, nämlich Foul. Das heißt,
die fiese Organisation für weltweite Lumpereien.
Genau. Oder auf Englisch, Fiendish Organization for World Larency. Wobei Larency eigentlich nur Diebstahl heißt. Also, Lumperei ist ein bisschen weitergreifend als Diebstahl, finde ich jetzt einmal. Larency.
Übrigens, das ist ja noch nicht das Ende, weil, das muss ich jetzt auch noch einwerfen, weil es eine meiner Lieblingstrivia ist. Es gibt ja einen erweiterten Kanon, nämlich Darkwing Duck Comics. Mhm. Und da gibt's unter anderem welche von Boom Studios. Und da möchte ich in Band 2 und in Band 3 einmal kurz erwähnen, weil der Band 2, da geht's The Crisis on Infinite Dark Wings. Da geht's nämlich darum, dass der Fisoduck, das ist, der Fisoduck ist ja, also es gibt ja so den, wie heißen die? Die fürchterlichen Fünf.
Ja.
Das sind ja die Erzfeinde von Darkwing
Duck.
Das sind der Liquidator, der Quackerjack, der Megavolt, der Benny Buchsbaum und der Fisoduck. Und der Fisoduck, wie man in einer Folge nämlich außerfindet, kommt aus einem bösen Spiegeluniversum, wie es sonst nur bei Star Trek gibt. Und dort ist er quasi der Darkwing Duck. Das ist, auf Englisch ist er der Negaduck. Also N-E-G-A, nur zur Sicherheit.
Ja,
der Negaduck. Und der Fisoduck, nämlich in einer, in dem Comic, da bricht er quasi die Realität auf und bringt quasi alle Darkwings aus allen möglichen Universen, bringt er nach St. Erpelsburg. Und es ist insofern schön, weil es gibt einen, das ist der Bowling Duck, das ist einfach eine Bowlingkugel mit dem Hut auf, der sich aber am besten auskennt von alle. Und es gibt auch so einen Doctor Who Duck. Da siehst du dann ganz, siehst nur im Hintergrund, siehst an Darkwing Duck, der quasi so ausschaut wie der vierte Doktor und auch dann gibt's ja den nicht der Rattenfänger, das ist das Motorrad, sondern der Flieger von ihm.
Mhm.
Ja, wo ich jetzt auch nicht weiß, wie er heißt.
Ja.
Und das ist dann so halb der Flieger und oben ist die TARDIS drauf. Das ist wahnsinnig schön. Aber mein absolutes Lieblingscomic ist nämlich der nächste Band, Foul Disposition. Worum geht's da? Bei Foul Disposition beschließt nämlich Foul, also die fiese Organisation für weltweite Lumpereien, sie werden jetzt endlich die Weltherrschaft erringen. Wie machen wir das? Wir beschwören einen großen Alten, und das ist nämlich der Duck Tulu. Und es geht in dem Comic um einen Cthulhu. Und das Coole ist das, die Leute, die es geschrieben haben, haben sie wirklich eingelesen, weil, wie es normalerweise heißt, immer ist Cthulhu vertagen, sagen sie dort immer Duck Tulu for sure. Also F-Apostroph-Schuhe
auf
Englisch. Und das ist super. Also das ist total deep Lovecraft einfach. Das ist eins meiner Lieblings-Lovecraft-Comics, wo der Darkwing Duck gegen einen Duck Tulu ankämpft.
Ja, Tulu.
Ja, super.
Ja, super. Also wir sind jetzt neben meinen Aufzeichnungen schon viel weiter in diese Lore eingedrungen, als ich mir jemals für möglich gehalten hätte. Eine Sache habe ich noch entdeckt. Foul ist ja diese wunderschöne Abkürzung, entweder auf Deutsch oder auf Englisch, ist egal. Aber für Shush oder Shush habe ich keine Abkürzung gefunden.
Nein, es gibt da keine.
Es gibt keine.
Es gibt keine.
Ich habe echt nachgelesen und habe eine Stunde meines Lebens drauf verbracht, zu googeln und dann in das Fandom einzusteigen und auf die Wikipedia-Seite und alles. Aber es gibt keine offizielle Abkürzung, wofür SH US.
Ist es vielleicht das Längausdruck im Amerikanischen?
Na, Shush ist einfach, ja, Shush heißt einfach
ja,
selbst.
Gush.
Gush, Shush.
Aber halt so, weil er alles irgendwie Abkürzung hat. Shield ist ja auch Abkürzung, aber so, und Foul eben auch, aber da gibt's keine. Und du hast es immer schon
angesprochen. Du wusstest, dass Rat, also wie du zum Richter sagst, Herr Rat, dass das auch Abkürzung ist.
Deswegen muss man es nicht gendern.
Genau, es steht nämlich für Richteramtsträger. Ja. Ziemlich cool, hä?
Rat. Und es ist falsch, wenn man sagt, Frau Rätin. Weil es ja nicht der Rat im Sinne von Hofrat oder sowas ist, sondern es ist eine Abkürzung.
Ja, aber Hofrat ist ja Hofregierungsamtsträger.
Ja, also können wir eigentlich auch nicht Hofrätin sagen.
Nein.
Aber es gibt überhaupt keine, da gibt es das Rat als.
Ja, da ist guter Rat jetzt teuer.
Ja.
Ja, aber war das nicht dann bei Ole auch Militärtitel und Polizeititel, weil das immer eine Funktion ist? Und nicht eine Person, die damit
macht. Ich glaube, wir sollten uns diese Debatte jetzt hier nicht anfangen, sondern wieder zurück.
Es ist einfach voll cool, dass unsere Richter und Richterinnen in Österreich Abkürzung haben.
Na, vor allem was lustig ist, ist das, dass die Abkürzung für Wortstedt das länger ist, wie wenn man Richter sagen würde.
Ja.
Das ist die, finde ich, die österreichische Lösung. Die
österreichischste Lösung überhaupt.
Aber wieder zurück nach St. Erpelsburg.
St. Erpelsburg. 20 Jahre vor dem MCU wollten sie eigentlich dann mit dem Darkwing Duck auch so ein Expanded Universe starten.
Also DCU, Disney Cinematic
Disney,
Universe.
Disney, ja, also, oder die ja.
Duck Cinematic
jetzt,
Universe.
Das ist jetzt der Knoten im Kopf, weil Marvel gehört auch zu Disney und jetzt, okay. Das waren dann die Justice Ducks gewesen.
Hm.
Ist aber nie so weit gekommen. Da war mit der Darkwing Duck dabei gewesen, der Gizmo Duck und neue Helden wären hinzugekommen. Das gibt vielleicht eh in den Comics, das weiß ich noch nicht so genau.
Ja, aber es gibt was anderes, tatsächlich. Ja. Es gibt nämlich es gibt einmal eine Doppelfolge, wo die fürchterlichen Fünf es schaffen, dass St. Erpelsburg unter Kontrolle bringen. Und da kommt dann die Krachbombente mit der Nationalgarde und die gründen dann die Enten der Gerechtigkeit.
Das ist aber vielleicht dann das, was rausgekommen ist.
Die Enten der Gerechtigkeit ist nämlich der Gizmoduck.
Ja.
Dann gibt es irgend so ein Meerwesen, wo mir jetzt gerade der Name nicht einfällt.
Ja.
Und dann gibt es den Stegmann. Das ist nämlich eigentlich ein Hausmeister, der aber mal mutiert worden ist zum Stegosaurus.
Mm.
Da gibt es auch eine Folge, wo also so ein Doktor, der dann so ein Pteradactylus ist, alle mutiert und der Stegmann bleibt immer. Dann,
der bleibt immer.
Erinnert mich nämlich so dran, er sagt nämlich, der Gizmoduck, also Krachbombe, sagt, Enten der Gerechtigkeit und der Stegmann, ich bin keine Ente. Und das ist ziemlich schön.
And he's right.
Und da will aber der Darkwing am Anfang nicht mit, da tut aber dann doch mit und dann besiegen sie es. Ja. Also es gibt so eine Heldengruppe quasi.
Ah, okay, das ist dann da. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich dann das, wohin das geführt hat, diese Idee,
wirklich, ja.
Ein DC zu gründen. Meine Frage jetzt einmal, um da ein bisschen in die Richtung des Rechts zu gehen. Wann sowas passiert, das kommt
es
jetzt
gibt immer, übrigens ja die Ritter des Rechts.
Ja, das sind Chip und Chap. Chip und Chap sind aber nicht fünf Leute, sondern nur zwei, genau. Egal, was sie auch tun, das Böse hat nie Zeit, sich auszuruhen.
Und ich habe gerade die Titelmelodie in meinem Kopf drinnen. Genauso wie bei Darkwing Duck.
Ja, genau. Masken, Schatten, Duck, Geheimnis, Duck, Masken, Duck und mehr. Ah, jetzt darf man es nicht mehr spielen, Disney, gell? Selber schuld. Blip, 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 blip. Meine Frage ist jetzt die. Es gibt jetzt auch gerade den Streik der Autorinnen und Autoren zurzeit, während wir das jetzt aufnehmen, Anfang September 23, schon über 100 Tage. Und das, aber auch andere Ereignisse führen dazu, dass zum Beispiel eine Serie nicht fortgesetzt wird. Sagen wir mal, das ist jetzt auch gerade sehr extrem passiert mit dem Henry Cavill, der bei Witcher nicht mehr dabei sein will, der nicht mehr der Superman sein will. Das heißt, das muss da alles wieder neu erfunden werden. Ja,
weil der Henry Cavill sich jetzt auf seine wahre Identität besinnt und endlich Warhammer 40.000 und wenn es nach mir geht und es geht nie nach mir, dann ist er die Idealbesetzung für den Reboot Chilliman, der Primarch der Ultramarines. Jetzt habe ich es gesagt.
Und jetzt ist es draußen.
Jetzt ist es draußen.
Also weil das ist ja eine Live-Sendung.
Oder eigentlich ist er so mächtig, er könnte der Imperator selbst sein.
Eigentlich schon.
Also eigentlich
seine Muskeln.
Ja, eigentlich ist der Henry, ja. Aber was war die Frage?
Serien werden gecancelt.
Ja, passiert.
Hauptcharaktere steigen aus. Es gibt den professionellen Terminus Technicus dafür, wenn eine Serie weitergeht, aber eigentlich schlecht wird, gibt es den Moment und das heißt dann to jump the shark. Some shows just jump the shark. Das heißt, da merkt man richtig, die Serien nehmen einfach ab. Vielleicht haben sie die Autorinnen und Autoren geändert oder die Showrunner haben andere Entscheidungen getroffen oder sie ist zu teuer geworden. Irgendwie wird auf jeden Fall, merkt man einen deutlichen Bruch in der Qualität von allem eigentlich. Und dann habe ich mich gefragt, ein bisschen ähnlich in dieselbe Stoßrichtung geht vielleicht auch das, wenn jetzt zum Beispiel bei gewissen Streaming-Diensten sind Serien oder Filme online und dann steht dabei nur noch bis 31. August oder nur noch bis 15. Oktober oder sowas und dann ist es wieder weg.
Ja.
Kann ich mich da als Streaming-Konsument oder als Serien-Fan oder als Film-Afficionado in irgendeiner Weise, weil kann ich da was tun, kann ich mich da aufregen? Also jetzt nicht nur bei einem Podcast oder im Internet als Troll, sondern tatsächlich. Mit einer Konsequenz.
Die kurze Antwort ist nein. Die lange Antwort ist nein, weil folgendermaßen. Was ist Streaming? Streaming ist letztlich eine Art von Lizenzvertrag. Das bedeutet, ich beziehe Content oder besser gesagt, ich habe zeitlich bedingt, persönlich bedingt, accountgebunden die Möglichkeit, etwas zu konsumieren. Also in dem Fall Medien. Das ist jetzt kein Kaufvertrag, sondern bei digitalen Medien spricht man eben immer von einer Lizenzierung. Also ich erwerbe ein gewisses Nutzungsrecht, in dem Fall das Nutzungsrecht, mir das anzuschauen. Das Ganze unterliegt immer Nutzungsbedingungen, die man sehr oft überliest, sehr noch öfter nicht liest, aber die man immer beim Abo-Abschluss irgendwie bestätigen muss. Ich habe jetzt einmal, weil es, sage ich ganz ehrlich, meine Lieblingsstreaming-Plattform ist, habe ich mir Netflix herangenommen und habe dort in den, muss ich trotzdem sagen, zu meiner Überraschung, positiven Überraschung, relativ kurzen Nutzungsbedingungen im Punkt 4.2 den Hinweis gefunden, dass die Leistung von Netz, von nicht Netzbeweis, das ist meine Firma, das wollte ich jetzt werbungstechnisch einstreuen, die ist eine ganz andere, sondern die Leistung bei Netflix eigentlich nur darin besteht, wir haben eine Plattform und ihr könnt dort auf die Inhalte zugreifen. Aus. Das ist unsere Leistung. Und es steht drinnen, dass darüber hinaus explizit keine Rechte bestehen. Das bedeutet, auch wenn ich mir denke, ich habe da das Recht erworben, Serien gratis zu sehen, Serien immer um denselben Preis zu sehen, Serien so lange zu sehen und so oft zu sehen, wie ich will. Nein. Es steht nur drinnen, die Plattform und was da drauf ist, kannst du dir ansehen. Aus.
Also ein glorifizierter Server.
Ein glorifizierter Server, ja genau. Das bedeutet, dass man in Wirklichkeit keinen Anspruch darauf hat, ob eine Serie in irgendeiner Art und Weise verfügbar ist oder verfügbar gehalten wird oder...
Auch auf die Sprachen nicht.
Auch auf die Sprachen nicht, ja. Man sieht das zum Beispiel bei Amazon Prime. Bei Amazon Prime kenne ich das, ja. Zweitliebste Plattform, ja. Da gibt es oft Serien, die zeitlich verfügbar sind, gratis, dann muss man sie wieder kaufen, dann wieder nicht und so weiter und so fort, dann gibt es sie gar nicht mehr.
Und bei Amazon ist es auch so, dass oft nicht dabei steht, in welchen Sprachen sie es anbieten. Genau. Das ist auch nicht genau. So durchgehend also, wie, sagen wir jetzt mal, dasselbe Standard wie bei Netflix, wo man halt einfach davon ausgegangen hat, in Österreich habe ich die Synchronfassung auf Deutsch und zumindest die Originalfassung, ob das jetzt Portugiesisch, Brasilianisch, Englisch oder was auch immer ist, es ist auf jeden Fall die Originalversion da und die gedappte.
Ich sage immer, du hast Titanic erst dann gesehen, was du es im klingonischen Original gesehen hast.
Kopla.
Aber genau so ist es. Also man muss sich das klar werden, dass das, was verkauft wird oder das, was angenommen wird von der Bevölkerung, eigentlich mehr ist wie das, was tatsächlich ist. Weil es tatsächlich heißt nur, das kannst du dir ansehen und aus. Ja. Man muss natürlich sagen, dass es manchmal, und ich spreche jetzt aus verfassungsrechtlicher Überlegung, es wirklich gescheit war, wenn man das rechtlich verknüpfen könnte. Weil hätten wir ein verfassungsrechtlich gewährleistetes Recht, dann hätte es Dinge wie Star Trek, Star Wars 7 bis 9 niemals gegeben, aber dafür Firefly Staffel 2 bis 9.
I'm a leaf on the wind.
Ganz genau.
Watch how I soar. Shiny.
Es gibt ja so Sachen, gerade in Österreich, wenn ich lang etwas getan habe, dann nehme ich das ja als Recht hin und dann wird das ja als rechtlich gehandhabt teilweise. Kann mich da an was erinnern, an Parkplatzsituationen in Wien, wo sie gemeint haben, sie machen dann Kurzparkzonen draus und jetzt sind sie dann wieder abgegangen davon, weil das seit 20 Jahren so gewesen ist. Ist es dann so, wenn jetzt in dem Fall wie bei Netflix die Kunden, keine Ahnung, 20 Jahre dabei sind, eigentlich davon ausgegangen, dass es immer kostenlos, also die einzelne Konsumation der Filme kostenlos sein wird, dass sie das nachträglich laut österreichischem Recht nicht ändern können dürfen für Bestandskunden?
Das ist immer ein bisschen schwierig, weil also es gibt ein sogenanntes Gewohnheitsrecht, das ist im ABGB verankert, wo wir von einem gutgläubigen Rechtsgebrauch von bis zu 30 Jahren sprechen, bevor man überhaupt ihr Recht daraus ziehen kann. Das, was du jetzt ansprichst mit generelles Vertrauen in die Rechtsordnung, das ist was aus meiner Erfahrung nach sehr stark öffentlich-rechtlich ist. Das bedeutet, also ich kann öffentlich-rechtlich von einer gewissen Widmung irgendwie ausgehen oder sowas. Netflix und Co., das sind letztlich wirtschaftliche, privatrechtliche, vertragsrechtliche Streamingdienste. Die haben da viel mehr Möglichkeiten, weil es da diese Rechtssicherheit oft nicht gibt. Wenn das Ganze jetzt über lange Zeit so ist, dann wird es wahrscheinlich schwieriger sein, das zu ändern und wird sich dann auch ein Gericht entsprechend mehr für diesen Weg entscheiden. Aber grundsätzlich muss man da unterscheiden. Also jetzt generell aus einer Nutzungsbedingung bei einem Streamingdienst irgendwas abzuleiten, sondern ich habe einen Anspruch, dass dann diese Serie verfügbar ist, das ist einfach nicht. Und zwar einfach, weil, ganz ehrlich gesagt, so wie ich diese Nutzungsbedingungen lese, eigentlich das ja fast ein Ding bösartiger Schönheit ist, was die da gemacht haben, weil sie haben in dem Fall eigentlich nicht definiert, was nicht geht, sondern sie haben eigentlich eine Leistung klar definiert. Und damit können sie immer sagen, du pass auf, du wusstest von vornherein, das ist unsere Leistung für das, was du zahlst. Damit warst es. Und das ist sehr oft das Problem, dass sehr oft, aus meiner Sicht, oft eine Leistung so unklar definiert ist, dass man dann sehr viel reininterpretieren kann. In dem Fall haben sie aber die Leistung an sich klar und wirklich auch verstehbar für einen juristischen Laien, finde ich, eigentlich gut definiert. Und damit gehen die einen anderen Weg wie sonst immer.
Ich glaube, das wird sogar international wahrscheinlich sehr ähnlich gehandhabt sein in den Nutzungsbedingungen, weil es ja oft, jetzt das hört man ja immer wieder mit so den Proxies oder wie auch immer, dass man sagt, man greift auf andere Länderinhalte zu.
Auf VPN.
Oder VPNs und so weiter, wo man sagt, ja, das geht sich vielleicht aus, dass ich dann den Film, der ist ja im britischen Netflix oder im, weiß ich nicht, ägyptischen Netflix drinnen, aber im, aus irgendwelchen Gründen im Österreichischen nicht, vielleicht sogar im deutschen schon, im Österreichischen nicht, dass halt einfach da auch, das sicher mitspielt, dass einfach nicht sagen, wer, du hast Zugriff auf die gesamte Bibliothek von Netflix, sondern wir stellen etwas zur Verfügung und du hast darauf Zugriff.
Was da nur ganz kurz, was da interessant ist, ist das, da gibt's, in der EU gibt's die sogenannte Geoblocking-Verordnung. Die Geoblocking-Verordnung sagt mir, dass ich bei einem Online-Shop jemanden, wenn er sich nicht im Online-Shop seines Landes befindet, also mit der zugehörigen Top-Level-Domain, dass er nicht zu dieser gezwungen werden darf. Also ich darf ihn zwar aufmerksam machen auf das, aber ich darf ihn nicht zwingen. Also angenommen, ich gehe auf amazon.fr, also für Frankreich, dann darf er mich nicht automatisch immer auf .de, was auch für Österreich gilt, weiterleiten, sondern er muss mich fragen, du pass auf, du bist jetzt auf FR, willst du nicht woanders, sonst kannst du da einkaufen, zu den gleichen Bedingungen, wenn ich das anbiete, also auch den Versand in das Land. Das Lustige ist nur das, dass Streaming-Dienste von der Geoblocking-Verordnung ausgenommen sind.
Und das ist nämlich genau das Thema, was ich gerade fragen wollte.
Verzeihung.
Wenn du jetzt als Konsument bei Netflix dich anmeldest, außer von Österreich, bekannter für mich zum Beispiel in Ungarn, dann kriegt er natürlich nur das ungarische Zeug. Also sprich, ungarische Serien und so weiter, was dort jeweils sind. Und da sind wir beim im Lizenzrecht wahrscheinlich, im Sinne von welches Land oder welcher Filmverleih kann das anbieten für das jeweilige Land, zu welche Preise und so weiter. Das haben wir wieder auf einer indirekten...
Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil es da um sehr viel, also internationales Recht und auch Rechtsüberschneidungen geht. Wobei es hat ja früher zum Beispiel bei VHS-Kassetten, die haben wir in einer vorherigen Folge schon mal genannt, also diese alten Datenträger sozusagen, hat es ja früher auch sogenannte Regionen gegeben. Also es gibt ja nach wie vor...
Bei die VHS nicht, bei der DVDs hat es das gegeben.
Nein, bei die VHS auch. Bei der VHS, du hast amerikanische VHS, hast bei uns nicht aufspielen
können. Das war nur wegen PAL, also wegen TV-Format, das war PAL und NTSC und das war's.
Ja, ja, danke, dann I stand corrected, ja. Genau. Bei DVDs hat es die.
Da war es Ländercodes mit 1, 2, 3, 4, 5.
Ich glaube bis 7 oder 5.
9 Regionen.
9 Regionen. Bei den Blu-Rays
hat es
dann weniger gegeben und jetzt sozusagen ist halt.
Streamingdienst.
Mit den Streamingdiensten ist ja. Irgendwie.
Das ist ja ein guter Punkt. Es ist irgendwie geregelt, quasi. Es war zumindest nur so da bei den DVDs, bei den Blu-Rays, dass man nur gewusst hat, okay, wenn da ein 1er hinten draufsteht, geht's oder nicht? Oder wenn ein 5er draufsteht, dann habe ich gar keine Chance mehr, dass es in irgendwann. Oder ich muss dort hinfahren und mir einen DVD-Player kaufen.
Oder, und das haben sie noch einmal damit gemacht gehabt, du hast den DVD-Player im Prinzip einmal oder zweimal oder dreimal umstellen können auf den jeweiligen Ländercode und dann war er für immer fixiert. Dann war er
irgendwann mal auf dem fixiert.
Ja.
Jetzt ist es halt ein bisschen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Art und Weise, Inhalte anzubieten über Streaming-Dienste, die Welt überrollt hat. Es hat sich nicht schnell genug das Rechtssystem oder die unterschiedlichen nationalen Rechtssysteme darauf einstellen können, was da passiert, auch nicht das, was das für Konsequenzen trägt. Nämlich zum Beispiel, wenn man um Residuals, wenn es um das geht, dass Autoren, Autorinnen, Schauspielerinnen und Schauspieler dafür bezahlt werden, dass auf Netflix zum Beispiel, ein ganz prominentes Beispiel ist Gilmore Girls. Das war zwar im Fernsehen, es war mega erfolgreich im Fernsehen, es ist nach wie vor eine sehr beliebte Serie, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie auf Netflix wieder veröffentlicht worden ist, sozusagen, war sie Nostalgie pur, sozusagen. Auf Netflix war es dann so, hat es so eingeschlagen, diese alte Serie eigentlich, dass Netflix gesagt hat, wisst ihr, Amy Sherman-Palladino, die Erfinderin von Gilmore Girls, die geistige Mutter von denen, hat gesagt, hey, mach mal noch was mit Gilmore Girls. Und dann hat es halt A Year in a Life gegeben als vierteilige Fortsetzung von den Gilmore Girls 20 Jahre später. Und ich habe das aus einem Interview mit dem Schauspieler, der den Kirk in den Gilmore Girls spielt, also diesen ein bisschen verschrobenen, schrulligen Charakter, der halt auch in Stars Hollow wohnt. Das ist der Sean Gunn, das ist der Bruder vom James Gunn und der James Gunn ist der Regisseur von den Guardians of the Galaxy Filmen unter anderem. Und der hat halt gesagt, er hat für diesen Rerun oder diesen neuen Erfolg von Gilmore Girls auf Netflix kein Geld bekommen. bei diesen Streiks von den Autoren, Autorinnen und Schauspielerinnen und Schauspielern in Amerika, da geht es jetzt genau darum, auf der einen Seite um das, was künstliche Intelligenz machen darf in Zukunft. Ich möchte jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, sondern nur allgemein, das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist das, wie viel man kriegt, wenn es um das geht, dass Sachen immer und immer wieder ausgestrahlt werden. Und das ist halt in Amerika ganz eine schlimme Situation, weil andere Interviews von wirklich, sagen wir mal, B-Prominenz, also Leute, die in Amerika schon sehr, sehr berühmt sind, halt dann so Schecks kriegen von den Produktionsstudios über $2.50 für 10 Millionen Streams auf Netflix oder auf Amazon Prime.
Entspricht das nicht ungefähr sogar dem, was ein Musiker kriegt, wenn er was auf Spotify oder ähnlich?
Spotify ist dasselbe, ja, da gibt es ja das berühmte Interview mit dem Snoop Dogg, wo er gesagt hat, er hat jetzt auch bei einem Lied, glaube ich, so, also er hat gesagt, eine Milliarde Streams und er hat nicht einmal $1 Million dafür gekriegt. So, where's the money? Where's the money? Where's the money? Und das ist eine gute Frage und ich verstehe ja das, dass von den Studios und von Lobbyisten in diesem Bereich wird es natürlich so gesponnen, so, dass du diesen Drall drauf kriegst, dass ja, die Schauspieler sind ja alle berühmt, die sind ja alle reich, die haben ja alle die Villen und die Autos und die Swimmingpools und die Frauen und die Drogen und die Männer und die Bodyguards und so weiter. Aber dass das ein Bruchteil des Bruchteils ist, ist ein Wahnsinn. Nur ein kleines Bonbon ist das, um Healthcare-Benefits zu bekommen über die Schauspielergilde in Amerika. Also SAG-AFTRA hat einen Vertrag mit den Schauspielern. Wenn du Gildenmitglied bist, dann bist du, hast du Anspruch auf Sozialleistungen und auf Krankenversicherung. Und das aber nicht automatisch, also egal wie viel du verdienst, sondern es ist an ein gewisses Einkommen gebunden. Und das Einkommen sind, glaube ich, so 28.000 Euro im Jahr. Oder nicht einmal, ich glaube, es ist sogar ein bisschen weniger. Ich muss jetzt den genauen Betrag nachschauen. Aber es ist jetzt, sagen wir mal, ein Gehalt, ein jährliches, das man relativ schnell erreichen kann, wenn man einem normalen Job nachgeht. Ja, also $25.000.
Vor Steuer.
Ja, genau. Also das ist jetzt was, das ist jetzt nicht eine Riesenhürde. Und jetzt ist halt die Frage, wie viel Mitglieder in Prozenten ausgedrückt, der Schauspielergilde Amerikas haben Anspruch auf diese Health Benefits über die SAG-AFTRA.
Wenn ich es richtig verstehe, jetzt nicht um das Gesamteinkommen, was der Mensch hat, sondern was er durch die Schauspielerei
verdient. Verdient, genau. Wie viel haben Anspruch von 100% aller bei SAG-AFTRA eingetragenen Schauspieler?
Ich sage 5%.
Okay, das ist jetzt ein bisschen arg fatalistisch, das sind 12.
Ich war nur dran.
Ist aber auch nicht viel. 12% aller. Und das ist ja eine Riesenhürde, dass man überhaupt schon mal einen Job bekommt, als Non-Union Actor, einen Union-Job zu bekommen. Weil, sobald du einen Union-Job bekommen hast, kannst du eintragen lassen bei der Gilde. Und dann sind es nur 12% von allen. Und da sind aber natürlich schon diese Mega-Verdiener wie der Tom Cruise und der Brad Pitt und die Selena Gomez und so weiter, die sind ja da schon dabei. Ja,
aber andererseits, wenn du Hollywood und LA generell schaust, ist da nicht gefühlt jeder zweite Schauspieler.
Aber nicht als Gildenmitglied.
Ja, das ist ja wurscht, aber gefühlt, was
es ist. Nein, aber es ist ihm nicht wurscht,
Schauspieler sind die Zahlen. Und davon ist die Hälfte Hausnummer Schauspieler.
Ja, es natürlich, weil es ist ja auch kein geschützter Begriff, deswegen gibt es ja diese Union. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass man überhaupt einmal da dabei sein kann. Ich wollte damit eher verdeutlichen, dass die meisten Schauspieler, das sind mir jetzt aufgefallen, weil ich folge jetzt einigen Schauspielern, die ungefähr so auf dem Level sind, die sie als normal arbeitender Schauspieler sehen würde, so ähnlich wie ich. Und ich bin jetzt nicht kein gut beschäftigter Schauspieler. Es geht sich aus, es passt alles und ich mache diese Aufgaben sehr gern. Es ginge besser. Und man kann jetzt ja mehr bemühen, natürlich. Also da weiß man einfach sehr viele andere Sachen an dabei. Bin jetzt keine Rechenschaft schuldig. Ich sage nur allgemein, der Erfolg hat solchen Menschen, die das ähnlich machen wie ich und die kriegen in Amerika tatsächlich teilweise für potenziell erreichbare Viewers, also Menschen, die die Werbung zum Beispiel sehen werden, so viel weniger Geld als ich. Wenn ich eine Werbung mache, kriege ich, sagen wir mal, für einen Tag Arbeit so, sagen wir, 1.000 Euro, so circa. Das kommt ja immer auf den Kunden an, auf die Verhandlung und so weiter und auf den Buyout. Sagen wir mal, ich kriege 1.000 dafür. In Amerika sind es echt riesengroße Firmen. Porsche, Coca-Cola. Also Das sind Konzerne, die sind jenseits von allem. Und die geben dann, die haben dann Verträge, wo es für einen Schauspieler, der quasi großen Part hat, einen ganzen Tag da dran muss, $600. Und dann wird es plötzlich klar, okay, die Bezahlungen sind unterirdisch. Und dann gibt's aber auch kein Geld dafür, falls jetzt zum Beispiel du hast jetzt mega, mega Glück, dass du irgendwo eine Co-Star-Rolle hast in einer Serie, bei einem Streamer. Irgendwo, ist ja dann egal, bei irgendeinem Network. Es ist total super, das ist was, auf das wart jeder, das will jeder erreichen und es dauert ewig. Ist ja egal, weil das kostet ja alles unendlich viel Geld und es will keiner ein Risiko eingehen mit einem Noob, der sich nicht auskennt, der nicht weiß, wo er stehen muss. Und dann hast du das endlich geschafft mit noch harter, langer Arbeit und dann geht es sich nur nicht aus. Und es geht sich nicht aus und dann kriegst du auch nur dazu kein Geld, wenn deine Arbeit immer und immer und immer wieder herzagt wird und die Sache ist ja die. Das ist ja nicht auf einer Plattform, wo keiner was verdient. Netflix verdient ja Länge mal Breite. Die CEOs von den Streaming-Netzwerken Jeff Bezos müssen wir gar nicht reden, aber von Netflix genauso wie von allen großen Filmproduktions- und Serienproduktionsstudios in Amerika, die Disney, der CEO von Disney. So, letzter Satz dazu. Was die Autoren verlangen in den Streiks jetzt gerade, ist 0,025% des gesamten erwirtschafteten Vermögens des Einkommens. So. Jetzt ist es aber so, dass man natürlich da ein bisschen frustriert sein kann und neben Streiken vielleicht das Recht in seine eigene Hand nehmen könnte, wenn man das, die Veranlagung dazu hätte, Veranlagung haben wir ja auch schon mal gehabt. Und das machen ja zum Beispiel Batman oder The Batman oder wer auch immer von diesen Superhelden, die so ein bisschen in diese Selbstjustizrichtung gehen. Ja, die nehmen das Recht mehr oder weniger in die eigene Hand. So auch der Darkwing Duck. Meine Frage ist jetzt die, wenn ich mich sozusagen zu einem Bürgerwähler oder wie auch immer das dann genannt wird, sagen wir mal zu einem Einzelkämpfer, der sich zwar den moralischen Vorstellungen der Gesellschaft, aber nicht ganz den rechtlichen Vorstellungen der Gesellschaft eine selbst. Wie ist das dann, wenn ich sage, ja, ich sehe jetzt, wenn der jemand überfällt auf der Straße. Sagen wir mal, der klassische Spider-Man-Fall, ja. Da ist die arme alte Frau, die wird von einem nicht näher definierten Dieb überfallen, beraubt und der rennt dann davor. Spider-Man hupft ihm nach und stellt ihn, sozusagen. Das ist voll super in den Comics, in den Filmen und so weiter. Aber wie ist das rechtlich? Darf ich selber meinen Verhaften einfach so, wenn ich wenn der Wisch, der alte Frau überfällt, der ein Auto einbricht oder ähnliches, darf ich einen auf Walk Among the Tombstones machen und wie Liam Neeson in mehr oder weniger allen seinen Actionfilmen, außer in Schindlers Liste, Selbstjustiz in Form von Rache üben?
Grundsätzlich nein. Übrigens ziemlich smooth Überleitung, so vom Autorenstreik, gefällt mir gut. Der Darkwing Duck ist ja eigentlich ein ganz klassischer Vigilant. Er ist jetzt nicht irgendwie staatlich irgendwo angestellt. Also er hängt an Schusch dran. Das ergibt sich dann aus der Serie. Also ist so zumindest akzeptiert, weil Schusch ist offenbar ein staatlicher Geheimdienst in diesem Universum.
Da sind sie sich ja nicht immer einig von Folge zu Folge.
Ja, das stimmt.
Ob das jetzt wirklich eine governmental organization ist oder nicht oder ja, außen vor.
Man ist sich nicht ganz so sicher. Ist es jetzt mehr so wie Men in Black, die so über dem System stehen oder eben so wie S.H.I.E.L.D., die eigentlich so ein Teil des Systems sind und so weiter. Ich glaube, wobei das ist ja zum Beispiel interessant, weil bei Marvel gibt es ja mal diese Comic-Reihe, das ist ja das Civil War, glaube ich, heißt das.
Ah ja, ja.
Was ja im Film mal vorkommt. Genau. Captain America Civil War, wo es ja darum geht, dass sie Superhelden registrieren lassen müssen und quasi dann staatlich mehr oder weniger da kontrolliert werden. Ist übrigens auch ein Thema bei Watchmen. The Watchmen ist ja auch genauso ein Thema in Wirklichkeit, was mit Vigilantismus. Beim Darkwing Duck ist insofern ganz interessant, dass er ja als Vigilant, also auch wieder Batman zum Beispiel, ja gegen Superschurken kämpft. Also jetzt nicht gegen Standardverbrecher mehr oder weniger, sondern gegen Superschurken. Also jetzt wie der Liquidator, der Benny Buchsbaum und so weiter, also die wirklich so eine öffentliche Gefahr dort stehen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass, zumindest wenn man sich das in Österreich anschaut, es eigentlich relativ klare Regelungen gibt. Also grundsätzlich ist einmal das Imperium, nennt man das? Die Staatsgewalt, ganz genau, dieses Imperium, die Staatsgewalt liegt beim Staat. Also nur der Staat ist dazu berechtigt, zwangsweise Maßnahmen zu setzen bzw. durchzusetzen. Das sieht man vor allem im Bereich des Strafrechts. Das heißt, freiheitsentziehende Maßnahmen. Also jemand kann gegen seinen Willen, und das ist meistens gegen seinen Willen, eigentlich immer, zumindest bei den Leuten, die ich kenne, die ich vertritt, ist es immer gegen einen Willen, die ja. Vulkaner sagt lässig, ja. sind es freiheitsentziehende Maßnahmen, die setzt der Staat auf gesetzlicher Basis durch. Also Staatsgewalt. Eine private Strafverfolgung, wie wir es übrigens manchmal de facto haben, ist nicht vorgesehen und ist an sich auch nicht zulässig. Und zwar, was in letzter Zeit immer wieder Thema ist, oder schon seit einigen Jahren, sind so private Fahndungsaufrufe übers Internet. Also eine Person, das stimmt, während der fotografiert, was ich, spricht auf einem Spielplatz Kinder an oder geht bei Autos vorbei und so weiter. Das ist sehr schwierig, weil ich mich da eher selbst strafbar mache in Richtung Verleumdung. Also im Sinne, ich bezichtige jemand einer strafbaren Handlung, obwohl ich weiß, dass das nicht richtig ist. Das ist Verleumdung. Nach dem Strafgesetzbuch. Wenn ich jetzt jemanden sehe und der gerade eine Straftat verübt und den quasi aufhalte, im Sinne von die alte Dame, die gerade ausgeraubt wird, also bedroht wird, und ich gehe hin und habe da Zivilcourage, das ist die sogenannte Nothilfe. Also Nothilfe, es gibt die sogenannte Notwehr, Notwehrhandlung. Das heißt, ich wehre mich gegen einen Angriff und drum, wenn ich dem anderen sozusagen eine mitgebe und dem verletze, dann ist das jetzt zwar eine Körperverletzung, aber die ist nicht strafbar, weil ich eine Notwehrhandlung gesetzt habe. Und genauso kann ich einem Dritten helfen, das ist die Nothilfe. Das ist genauso wie Notwehr in Wirklichkeit. Und darüber hinaus gibt es in dem Fall in § 80 Absatz 2 Strafprozessordnung noch das sogenannte private Anhalterecht. Das bedeutet, wenn ich sehe, dass jemand eine Straftat verwirklicht hat, kann ich diesen festhalten, bis staatliche Hilfe, also Polizeibehörden, kommen. Ganz wichtig ist es, dass dieses Anhalterecht auch von privaten Sicherheitsdiensten verwendet wird. Also angenommen, zum Beispiel jetzt, ich habe keine Fahrkarte im Zug.
Das war meine nächste Frage gewesen.
Genau. Ja, genau. Ich habe keine Fahrkarte im Zug, dann kann mich, und ich verstoße damit auch gegen die Beförderungsbedingungen, die ich ja abschließe, also denen ich zustimme, dann ist da das Thema, dass ich halt festgehalten werden kann von denen. Also die Schaffner können mich umringen. Sie können mich jetzt nicht fesseln oder sowas. Sie dürfen mir jetzt gegenüber auch nicht gewalttätig sein.
Darf man es mir zu Boden drücken?
Ja, das ist schon Grenzfeuer. Das okay. ist schon Grenzfeuer. Aber sie dürfen mich eben mit angemessenen Mitteln festhalten, bis staatliche Hilfe eintrifft.
Ich kann nur was aus meinem vorhergehenden Leben als Einzelhandelskaufmann erklären.
Ja, als Drachentöter.
Als Drachentöter. Bevor
du Drachentöter wurdest.
Ja. Lang vor dem Drachentöter, ja. Und zwar war da eine Frage im Sinne von, was darf ich tun bei der Lehrabschlussprüfung, wenn ich einen Diebstahl feststellen würde? Also sprich, eine Person begutachte, die bei mir im Geschäft was einsteckt. Mhm. Und die einzige richtige Meldung seitens von dem Prüfungskommission war das, ich darf die Haustür oder halt das Geschäft versperren. Und das war's, dass er nicht rauskommt. Aber ich darf ihn nicht persönlich angreifen, fixieren oder irgendwas anderes.
Das ist zum Beispiel auch das Problem mit diesen, bei Kaufhausdetektiven, mit diesen Taschenkontrollen. Diese Taschenkontrollen ist was im Gesetz so nicht vorkommt. Die kommen in die Hausordnungen vor. Und das sind so allgemeine Geschäftsbedingungen, wo ich mich auch manchmal frage, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, ob das, wenn man sich's ansehen würde, wirklich ein Thema ist. Also anlasslose Taschenkontrollen, Schwierig.
Das heißt, man muss einfach aufpassen, weil als Detektiv sozusagen, der da angestellt ist von irgendeinem Kaufhaus oder so, kann ich ja fragen, sag mal bitte, was in deiner Tasche ist.
Ja, genau.
Und das darf ich ja auch so.
Das
ist ja einfach eine Frage.
Ja, genau.
Das kann man einfach sagen, nein.
Aber das ist, also wie gesagt, schwierig, hat man da schon ein paar Gedanken drüber gemacht. Aber grundsätzlich ist das so, dass ich quasi eigentlich also maximal festhalten oder anhalten darf. Es steht nicht festhalten, sondern Anhalterecht. Wie gesagt, Notwehr. Wenn staatliche Hilfe zu spät kommen würde, dann kann ich sozusagen gewisse Maßnahmen selbst ergreifen. Das ist zum Beispiel der sogenannte Rückdiebstahl. Also es gibt ein Lehrbuchbeispiel, es wird mir was gestohlen, dann finde ich das im Rahmen des Flohmarktes in der Linzer Innenstadt und es ist aber kurz vor 12, der Flohmarkt, der bockt schon zusammen. Die Polizei würde nicht rechtzeitig kommen, ich darf das Ding also ergreifen und weglaufen. Aber grundsätzlich müsste ich die Polizei holen, weil ich ja trotzdem nicht sicher sein kann,
das ist genau
zu 100%, ob das meins ist. Ja. Das bedeutet, da werden wir wahrscheinlich auch mit Notwehr gerechtfertigt. Weil der Angriff der Notwehr geht gegen Leib, Leben, aber auch gegen das Vermögen zu einem gewissen Grad. Und, was noch ganz wichtig ist, ein bisschen ein juristischer Fun Fact, ja, we bring the fun in law, nach dem Bundesverfassungsgesetz können ja Gemeinden eigene Wachkörper aufstellen. Diese Gemeindewachen, ja, sozusagen, Stadtwache.
Stadtwache.
Ja, Stadtwache. Und es gibt dann Normen, nämlich Paragraph 9 und 14 Sicherheitspolizeigesetz. Da kann dann die Gemeinde bei der jeweiligen Landespolizeidirektion beantragen, dass dieser Gemeindewachkörper sozusagen eine gewisse Eingliederung erfährt. Und dann haben die nämlich exekutive Befugnisse. Das bedeutet aber, dass jetzt der Gemeindewachkörper an sich auch nur dieses Anhalterecht hat. Also er darf zwar uniformiert sein, aber er hat nur dieses Anhalterecht. Er darf aber nicht wie die Polizei jemanden festnehmen, außer er kriegt nach dem Sicherheitspolizeigesetz diese Genehmigungen übertragen. Generell muss man sagen, also ein Strafzettel. Ja, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist ja ein Exekutivbefugnis, was in Richtung Strafrecht geht. Und das andere ist ja das, was auch sehr stark die Verkehrspolizei macht, was ja verwaltungsgerichtliche Agenten sind. Und eine Verwaltungsstrafe ist eine verwaltungsgerichtliche Agende. Das ist ja wieder was anderes. Also bei uns zum Beispiel jetzt in Wales stellt ja auch nicht die Polizei Strafzettel aus, wenn ich zum Beispiel zu lang wo stehe, sondern das ist übertragen, dass das ein Wachdienst macht. Das muss man entsprechend gesetzlich regeln, dann geht's. Ja. Nur wir reden da jetzt nicht von irgendwelchen Festnahmen von Superschurken oder so.
Ja.
Also der langen Rede kurzer Sinn, das, was der Darkwing Duck tut, mag es auch legitim sein, ist illegal.
Das ist jetzt eine perfekte Überleitung zu meinem nächsten Punkt. Ich habe mir nämlich dann gedacht, schaut, der Liam Neeson ausgenommen in Schindlers Liste. Wenn man nämlich es genau nimmt, hat sich der Liam Neeson als Oskar Schindler in Schindlers, in dem Film, aber im echten Leben, er ist ja ein wirklicher Held gewesen, auch über das Gesetz hinweg gesetzt. Zwar ein moralisch verwerfliches, aber zu den damaligen Zeiten durchaus in Geltung stehendes Recht, nämlich, dass man Menschen mit jüdischem Glauben sozusagen verschwinden lässt auf eine positive Art und Weise und ihnen eben die Flucht oder in irgendeiner Weise zumindest Schutz bietet. Deswegen ist es ein interessanter Fall für illegal, aber legitim. Das ist aber ein Ort, nicht jetzt der richtige Ort, dass wir dort weiter drüber reden. Wir haben ja schon sehr weit ausgeholt beim Streik der Autorinnen und Autoren. Ich möchte jetzt viel lieber nochmal auf einen der fürchterlichen Fünf gehen, nämlich auf dem, gehört der Liquidator da dazu?
Ja, der Liquidator ist Teil der fürchterlichen
Fünf. Der fürchterlichen Fünf. Und der ist ja, dessen Origin Story ist ein bisschen, aus meiner Sicht, so angelehnt an den Joker von Batman. Mehr oder weniger, also in der Michael Keaton Edition von Batman ist es ja so, dass der in Säure gestoßen wird und dann sie und dann halt zum Joker wird mit dieser sehr hellen Haut und so weiter. Und der Darkwing stoßt ja den Vorgänger vom Liquidator sozusagen aus Versehen in Säure und dann verwandelt er sie in Wasser. So ein bisschen in den Hydro-Man von Spider-Man, so in die Richtung. Das ist quasi Wasser. Mir sind zwei Fragen dazu eingefallen. Zwei rechtliche. Zum einen ist es die, was ist es, wenn ich in Österreich bin, wenn ich in Österreich jemanden in Säure stoße und sie der dann aus Versehen in lebendiges Wasser verwandelt. Erste Frage, war das dann der Grandaman?
Definitiv, ja, das kann ich mit einem Ja beantworten. Der Grandaman.
Der Grandaman can.
Grandaman can.
Und ist der dann, kannst du dann nur noch rechts dran?
Ja, außer im Süden von der Erdkugel.
Da kannst du noch links dran.
Nur
noch
wir links haben dran. Alle diese Simpsons-Episode gesehen.
Ja, genau.
Alle, sonst wisst ihr es eh keiner.
Und die zweite dazugehörige Frage zu dem jetzt ist, was blüht mir, ja, wieder eine strafrechtliche Frage, eher, wenn ich jemanden in Säure stoße?
Ja, also grundsätzlich möchte ich sagen, also interessant, in der Hydro-Man waren wir gar nicht so bekannt. Was ich lustig finde, ist das, dass der Liquidator stimmt, also die eine Folge, die ist wirklich exakt so, weil er verkaufte dann auch so Wasser, also nur mehr sein Wasser und alle anderen vergiftet er dann. Das ist so wie der Joker mit diesen Beauty-Produkten beim ersten Batman-Film mit Michael Keaton und Jack Nicholson.
Genau, also Jack
Nicholson. Oder Jack Nicholson, den in Napier spielt. Mhm. Jack Napier, der dann eben zum Joker wird. Ich habe nämlich eher an einen Plastic Man irgendwie so denken müssen. Das ist DC-Universum, nicht an einen Hydro Man, der war mir nicht bekannt. Und was ich auch interessant finde, ist das, dass irgendwie so der Figur des Jokers dann eigentlich ein bisschen aufgeteilt ist. Weil es gibt auf der anderen Seite ganz klar, vollkommen richtig von der Origin-Story her, der Liquidator, aber vom Verhalten her gibt es einen Quackerjack.
Ja.
Der Quackerjack, der ja, wo ja gesagt wird, das war Spielzeughersteller und der wird dann, der ist dann einfach verrückt worden und so weiter. Ja. Und der hat ja auch diesen Sidekick, die Banane, der Meister Bananengrips heißt auf Deutsch. Das ist ziemlich cool.
Ich glaube, wenn man da einer von den Schreibern ist, und Schreiberinnen, muss einfach ein Wahnsinn sein. Das muss so lustig sein, was du dann einfallen lassen kannst. Meister, das ist einfach ein Wahnsinn. Meister Bananengrips. Das ist ja fast wie der Meerjungfrau-Mann.
Und der Blaubarschbube. Da sind wir jetzt bei...
Da sind wir beim SpongeBob. Aber trotzdem bin ich... Ja.
Blaubarschbube,
ja. Meister Bananengrips.
Ja, heißt wirklich so. Der redet immer mit ihm. Und es gibt auch Folge, wo der Meister Bananengrips dann von irgendeinem Harlekin-Dämonen besessen ist, was auch schon wieder ziemlich Cthulhuid ist.
Es sind einfach Leute, die kennen sich aus. In der Nerdiversum.
Ja, genau, Nerdiverse.
Also, ich stoße jemanden ins Heure.
Ja, wir haben so ein Thema schon mal gehabt in einer vorherigen Folge von diesem Podcast, nämlich die Schneewittchen-Folge. Der Apfel.
Kann mich düster daran erinnern.
Düster daran erinnern, Thema, ja. Also, im besten Fall, wenn ich jemanden ins Heure stoße, im besten Fall ist es absichtliche schwere Körperverletzung, beziehungsweise nach § 87 Strafgesetzbuch, beziehungsweise Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen. Im schlechtesten Fall ist es ein Mordversuch nach § 15 ja, und 75. Ich habe mich dann gefragt, ja, jetzt wird der zu Wasser, also der ultimative Wasserbändiger.
Ja.
Und das ist ja eigentlich für ihn jetzt nicht nachteilig. Also ja, er wird dann ein Superschurke, aber ihm geht es jetzt nicht schlecht irgendwie so. Also beim Liquidator bin ich das Gefühl, dass der jetzt drunter leidet, dass er
Wasser ist, ja.
Und dann habe ich mir gedacht, wie ist denn das dann, wenn ich das verteidigen müsste und ich starte dann vom Gericht und sage, ja, mein Mandant hat ihn in die Säure gestoßen, aber schauen Sie, jetzt hat er Superkräfte. Und was dann der Richter sagen würde. Und ich glaube nicht, dass dadurch mein Mandant jetzt nicht verurteilt werden würde. Vielleicht war das dann eine Geschichte, wo dann der OGH einen neuen Milderungsgrund schaffen würde. Weil es gibt ja im § 34 Strafgesetzbuch, gibt es ja Milderungsgründe, ja. Was ich zum Beispiel, hat ein reumütiges Geständnis abgelegt, hat sich bemüht, die Folgen seiner Tat wieder gut zu machen, es ist beim Versuch geblieben und da müsste man halt eine neue Ziffer rein, Opfer hat jetzt Superkräfte.
Das war dann ein Milderungsgrund. Fand ich sehr schön.
Ja, also es ist einfach nur nicht ausjudiziert. Es macht aber in der Strafbarkeit keinen Unterschied, weil ja die Absicht sozusagen zählt. Also ich stoße den nicht ein, dass ich sage, hey, da hat er Superkräfte.
Ja.
Sondern.
Es ist ja verwerflicheres.
Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, hey, ich spritze da jetzt das zum Beispiel, ja. Also so wie das Ooze.
Ja.
Die Turtles, das Mutagen, dass die dann Superhelden wären. Oder Mutanten. Naja, Mutant ist jetzt auch wieder die Frage, dann ist er kein Rechtssubjekt mehr, weil er
Mutant ist. Ah, dann ist er nicht mehr, ja.
Also das, ein Rattenschwanz,
ja, genau,
in dem Fall ein Meister-Splinter-Rattenschwanz.
Da beißt sich die Ratte in den Schwanz.
Aber das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich es hergehe, also ich als Mensch, als Person, ja, gehe zu dir hin,
ja,
schneide dir einen Arm ab,
ja,
sag dann, schau, da kriegst du einen Bionischnurm von mir, weil gibt es ja schon,
ja,
dann würde ich eigentlich einen Minderungsgrund haben, obwohl ich vorsätzlich dir den Arm angetrennt habe,
ja,
und du noch einen stärkeren Arm hast.
In dem Fall war das, naja, in dem Fall müsste man es richtig verkaufen, weil ich müsste dann natürlich in der Verteidigung sagen,
du hast
den Arm aus Versehen abgeschnitten und du hast dich natürlich bemüht, einen bionischen Arm gleich bereitzustellen und hat sich bemüht, den Schaden ernstlich gut zu machen. Das ist tatsächlich
gäbe es aber dann schon. Das ein Milderungsgrund. Ja. Der steht ja drin in der Milderungsgrund.
Ja, genau. Aber ob ich dann auf einmal der Right Arm Man bin oder so? Arm Man? Darauf ein Arm Man, ja?
Arm Man, Bruder.
Ja.
Ja, aber da muss ich nochmal kurz eingrätschen. Ist ja nicht so, dass die Taten dich zu einem Superhelden machen und nicht die Fähigkeit?
Boah, das war jetzt ziemlich deep, ja.
Ich finde zwei super Sachen waren jetzt dabei. Der Satz gerade von dir, Michael, und der andere war das, es ist halt einfach nur nicht ausjudiziert.
Danke.
wenn ich in Säure stoße und der dann Superkräfte kriegt, das als Milderungsgrund gilt.
Dann, also
wir brauchen dann noch
Gesetz. Metamenschliche Kräfte, sagen wir es so. Und das stimmt schon, ja. Also, wobei ich meine, es ist Folgendes. Ich sehe das jetzt nicht so sehr aus gesellschaftspolitischer Dinge, sondern Schadenersatzrechtlich. Also Schadenersatz bedeutet ja Schadenswiedergutmachung in Österreich. Und wenn man sagt, okay, das ist eigentlich nicht nur eine Schadensgutmachung, sondern unter Anführungszeichen eine Überzahlung.
Verbesserung.
Sogar, eine Verbesserung, dann wirkt nämlich auch die Schadensgutmachung wirkt als solche schuldmindernd. Sie wirkt einerseits schuldmindernd und andererseits sogar strafmildernd. Also das ist was, ich kann meine Strafe damit im Nachhinein nach unten sozusagen korrigieren, wann ich zum Beispiel mehr Schadenersatz zahle, als ich vielleicht müsste, ja. Also so in die Richtung würde man es. Aber ja, ich werde bei nächster Gelegenheit, werde ich das einmal mit einem Richter besprechen. Sie werden mir anschauen, wie immer, nämlich was fragt er jetzt? Ja, aber ach, es ist, ja, wieder, aber ja. Ich glaube tatsächlich, also, dass das in Richtung Milderungsgrund geht. Ja.
Super. Ich habe jetzt nur eine Frage zum Liquidator, eine abschließende Frage zum Darkwing Duck auch noch.
Ja?
Hat jemand noch andere Anmerkungen, die er zum Darkwing Duck, dem Schatten, der die Nacht durchflattert? Dann bleibt nur eines übrig.
Ich habe noch eine Anmerkung, das ist fast eine Lebensbeichte. Ja. Ich habe mir irgendwann einmal angewohnt, weil ich ein kindischer Hund bin, dass ich jedem meiner Autos Namen gebe.
Super, habe ich auch.
Und mein aktuelles Auto, das heißt wirklich Darkwing.
Schaut mal, welche Farbe die hat. Sag's nicht. Die Leute sollen das in die Kommentare schreiben. Schreib das in die Kommentare. Welcher Farbe hat das Auto von Michael, das Darkwing Duck heißt?
Nein, nicht nur Duck.
Nur Darkwing. Duck. Nur Duck. Nur Darkwing. Ohne Duck. Der Darkest Duck. Der Liquidator spricht, vor allem im englischen Original, hauptsächlich in Werbeslogans.
Macht im Deutschen auch.
Ähnlich wie der Mr. Freeze, nur Anspielungen und Wortspiele mit Eis macht. Allow me to break the ice.
Ich glaube, es hat tatsächlich keinen besseren Mr. Freeze gegeben, wobei ich mich zu erinnern glaube, dass in der deutschen Übersetzung vom Adam West Superman der Mr. Freeze tatsächlich einen Wiener Slang gehabt hat.
Wow.
Ja.
Wow. Okay. Mind blown. Weiß ich nicht. Liquidator spricht auf jeden Fall Werbeslogan, Zitate, ballert die raus, also quasi im Fluss. Da habe ich mir dann gedacht, geht das, dass er quasi so die ganze Zeit eigentlich nur Werbeslogans sagt? Das sind ja doch auch geistiges Eigentum und haben gewissen Aufwand bedarft, ja, die zu erstellen.
Ja, das ist zum Beispiel nicht uninteressant, weil da kann man sich überlegen, dass ein Slogan kann entweder urheberrechtlich geschützt sein, also ja. Kann ein Werk der Literatur sein, wenn es entsprechend kreativ genug ist, was je kürzer das ist, bei Slogans oft ein bisschen schwierig ist. Es kann aber theoretisch auch markenrechtlich geschützt sein. Also dass einfach ein gewisser Umstand markenrechtlich geschützt ist, dann ist es natürlich eine markenrechtliche Verletzung.
Ja.
Es kann, was beim Liquidator zum Beispiel auch durchaus in Frage kommt, ist, wenn der zum Beispiel irgendwas sagt, ja, was eigentlich von einer anderen Firma ist, weil in der Serie hat er trotzdem eine Wasserfirma und er nimmt was von einer anderen Firma und dann, weil er ja super schurk ist, steht ja die andere Firma schlecht da. Dann könnte das so wettbewerbswidrig sein. Also quasi, dass er ja da in diese Richtung diese andere Firma schlecht macht und eben, dass die wettbewerbswidrig ist. Ja. Das ist im Wesentlichen. Allerdings, beim Markenrecht ist dann auch wieder die Problematik und zwar, es gibt Marken, also bei Marke kommt es auch immer auf die Unterscheidbarkeit der Marke an. Also es gibt Marken, die einfach zwar originell sind, also urheberrechtlich, aber nicht als Marke registriert werden können, weil sie nicht unterscheidbar sind. Beziehungsweise Marken, die am Anfang einmal eine Marke waren, aber dann nicht mehr schützbar sind, weil sie eben in den allgemeinen Sprachgebrauch übergehen. Das heißt, sie werden quasi zu bekannt werden.
Weil sie zum Beispiel ein Vogel in ein X verwandelt.
Zum Beispiel, ja.
Oder ein Taschentuch. Oder Tixo.
Tixo ist zum Beispiel, es geht auch in Richtung, was ich zum Beispiel Nutella, Maggi. Maggi ist ja auch eigentlich, also ja. Maggi weiß ja jeder, was das ist. Ja?
Die Maggi-Pflanze, ja.
Genau, die Maggi-Pflanze. Dieses Gewürz quasi, also diese Gewürzflasche sozusagen.
Ja, ja.
Oder eben Nutella oder ein Cola. Also mit einem Cola weiß eigentlich auch jeder, was gemeint ist. Nämlich eigentlich ein Coca-Cola von der Coca-Cola Company. Und wenn ich sage, es ist keine Cola, dann eigentlich sage ich was anderes dazu, was ich Pepsi oder Fritz Cola oder.
Sie haben es zumindest probiert bei Pepsi, dass Pepsi synonym wird. Ja.
Also wie gesagt, das muss man sich bei Taglines immer anschauen. Michael. Wobei natürlich, das muss ich nur sagen, das dann unter Umständen, einen habe ich noch, dann unter Umständen urheberrechtlich weniger Problem ist, urheberrechtlich, wenn es eine Parodie ist, weil die ist mittlerweile im Urheberrecht nämlich als freie Werknutzung zu einem gewissen Grad ausgenommen, der macht es ja nicht wirklich zu monetären Zwecken, also zu geschäftlichen Zwecken.
Ja, das ist wahr.
Der Liquidator.
Der Liquidator liquidiert nichts.
Also wenn ich die Lobbusters in dem Sinn wiederverwerten würde, als Parodie auf die Lobbusters.
Dann sagst du Globusters.
Die Globusters. Die Globusters. Und das ohne Gewinnabsicht mach, komme ich durch.
Ja, aber Trisch kriegst du trotzdem.
Das ist klar.
Ich hole schon mal einen nassen Fetzen. Apropos nassen Fetzen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr uns auch durch diesen Nerdgassen begleitet habt. Darkwing Duck, der Schatten, der die Nacht durchflattert. Der Maskenduck, Geheimnisduck, Schattenduck schlecht mehr. Ich bedanke mich bei allen drei Hörerinnen und Hörern da draußen an den Endgeräten und bei dir, Michael, für deine Expertise.
Lanzidator.
Lanzidator, Captain Drachentöter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Schnuppert Gas, Bösewichter.